In den letzten Monaten in Deutschland hat es sehr heiße und sehr kontroverse, aber wichtige Diskussionen gegeben, was eine Ehe ist. Und ob es Sinn macht, den Ehebegriff auszudehnen, damit die Ehe auch für alle sei. Und ich möchte diese Situation als Illustration nehmen, was eine gewisse Gefahr in sich birgt. Nämlich, damit streift man ein brenzliges Thema sehr kurz, um etwas anderes zu illustrieren. Also ich verlasse mich hier da auf die guten Argumente, unseren Vorbildern im Internet, vor allem diejenigen, die sachlich und friedenstiftend die biblischen Argumente weitergeben. Und ich wage es, die sogenannte Ehe für alle als Illustration zu nehmen. Christen sind entschieden dagegen, homosexuelle Partnerschaften als eine Ehe zu akzeptieren, weil Ehe ein theologischer Begriff ist. Aus biblischer Sicht können wir nicht diese Partnerschaften als Ehe akzeptieren. Und zwar unabhängig davon, wie der Staat sie nennt oder wie sie sich selbst sich nennen. Das ist nicht in erster Linie, weil wir gegen die Eintragung sind oder gegen die rechtliche Gleichstellung. Über diese Normalisierung und Bestätigung eines sündhaften Lebensstils vor dem weltlichen Gesetz kann man anders sprechen. Wir sind aber entschlossen, der Begriff Ehe nur für einen Mann und eine Frau zu benutzen in einem Ehebund, weil nur dies die biblische Bedeutung von Ehe widerspiegelt oder ihr gerecht wird. Ehe ist ein theologischer Begriff. Eine Ehe, um eine wahrhafte Ehe zu sein, muss per Definition ein Spiegel sein für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und dieser Spiegel ist in homosexuellen Partnerschaften nicht gegeben. Fußnote oder Ergänzung, natürlich, selbstverständlich, ist er auch in manchen Formen heterosexueller Gemeinschaften auch nicht gegeben. Wenn zum Beispiel ein Paar offiziell auf dem Papier verheiratet ist, aber nur damit ein Partner ein Visum bekommt. Sie kennen einander nicht, sie haben noch nie zusammengelebt, aber offiziell sind sie verheiratet. In Wirklichkeit leben sie nicht zusammen oder sehr selten und sind nicht ein Ehepaar. Das würden wir auch nicht sagen, ist eine Ehe. Der springende Punkt ist, mit anderen Worten, die himmlische und ewige Eherealität. Die eigentliche Ehe, im Blick, worauf unsere Ehen alle Schatten und Abbilder sind, ist diese Ehe zwischen Christus und der Gemeinde oder seine Braut. Nur das, was diese Beziehung im Himmel widerspiegelt, wie die zum Beispiel die von Gott verordnete Ehe zwischen Mann und Frau, darf eine Ehe genannt werden. Der Begriff hat seine Bedeutung im Blick auf das Original, auf das himmlische Original. Nun, wie kann das als Illustration dienen? Genauso wie Ehe an sich keinen Sinn macht, sondern Ehe gewisse Bedingungen erfüllen muss, um eine wahrhaftige Ehe zu sein, so auch der Begriff Sex. Leider sind wir beim Begriff Ehe viel sensibler als beim Begriff Sex, Verkehr und so weiter. Sex definieren wir bloß als eine Handlung ohne beziehungsmäßigen Kontext. Das ist sehr unweise. Somit definieren wir nicht das Wesen der sexuellen Intimität, sondern bloß die Tat oder bloß die Handlung. Und bleibe kurz bei mir. Ich weiß, es ist ungewöhnlich, vielleicht so zu denken. Ich werde versuchen, genug zu erklären und zu illustrieren, dass er mitkommt. Also überlegen wir, wie wir üblicherweise reden. Wir sagen zum Beispiel, Sex gehört in die Ehe. Außerhalb der Ehe ist Sex verboten. Er ist nur erlaubt innerhalb der Ehe. Und damit sagen wir eigentlich aber, dass das, was die Welt unter Sex versteht, das ist, was wir unter Sex verstehen. Nur bei ihnen ist der Ort fehlerhaft, der Platz ist fehlerhaft. Die Sache ist eigentlich, sagen wir, gleich. Implizit sagen wir das. Der Ort muss gewechselt werden. Das ist aber nicht wahr. Trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten ist Unzucht oder Ehebruch nicht das gleiche wie intime eheliche Gemeinschaft. Unzucht oder Ehebruch ist nicht eheliche Intimität. Ja klar, gewisse Handlungen sind gleich. Aber der Kern oder das Wesen der Sache ist komplett anders. Hurerei ist ganz anders als eheliche Liebe, als sich an seine Frau hängen, als wahrhaft ein Fleisch werden. Ich hoffe und denke, das sind eigentlich Binsenwahrheiten, oder? Natürlich sind die zwei Handlungen komplett unterschiedlich. Das haben wir beim Begriff Ehe verstanden. Das, was anders ist, soll und darf man keine Ehe nennen. Es wäre ratsam, gleich aber über die eheliche Intimität zu reden. Sex gehört in die Ehe, sagt zu wenig. Vielmehr ist Sex ein Teil der Ehe. Wenn es nicht in der Ehe passiert, dann ist es etwas anderes, was wir Ehebruch, Unzucht oder Hurerei nennen. Und versteht ihr, warum diese Sicht so wichtig ist? In der Regel reden wir von Sex, als ob wir vom Gleichen reden würden wie die Welt. Nur der Ort soll gewechselt werden, die Handlung aber nicht. Unsinn. Also das Ziel ist nicht einfach, dass Sex irgendwie sich wandert dann von außerhalb der Ehe innerhalb die Ehe. Zur ehelichen Intimität oder zum Sex, wie er sein soll, zueinander erkennen, gehört weitaus mehr als das, was die Gesellschaft unter Sex versteht. Es ist ein Armutszeugnis, dass wir so reden. Das zeigt, wie wir denken, dass wir nämlich oberflächlich denken, an die bloße körperliche Handlung denken und nicht an das Wesen der Intimität, die selbstverständlich weit über die körperliche Handlung hinausgeht. Und es ist das Ziel dieses Referats, uns allen hier zu helfen, die eheliche Vereinigung besser zu verstehen. Also eben, das ist nicht das Ziel, dass der Sex einfach wandert. Stell dir vor, wir würden so über die Ehe reden. Zusammenleben gehört in die Ehe. Aber innerlich würden wir denken, oh, Zusammenleben, wie dass man das in Konkubinat macht und wie wir das in der Ehe machen, ist eigentlich gleich. Sie leben zusammen, das ist nicht falsch, würden wir sagen, das ist sogar gut, aber es gehört in die Ehe. Und ich denke, aber wir begreifen das, so reden wir nicht. Wie ein Paar zusammenlebt in Konkubinat ist ganz anders, als wie ein Paar zusammenlebt in der Ehe. Das ist im Wesen, in seiner Identität, in seiner Natur oder Charakter etwas ganz anderes als das andere Zusammenleben. Und ebenso mit Kinderkriegen. Wir denken nicht, Kinder bekommen ist etwas Gutes, das gehört aber in die Ehe. Nein, es ist ganz, ganz anders und das wissen wir. Es ist ganz anders, ein Kind zur Welt zu bringen, außerhalb einer verbindlichen Familie, als innerhalb einer verbindlichen Familie. Und das müssen wir auch mit sexueller Intimität verstehen. Es greift viel zu kurz, wenn wir denken, sexuelle Gemeinschaft ist richtig, nur weil es jetzt innerhalb der Ehe passiert. Es greift zu kurz, wenn wir eigentlich denken, wir machen das Gleiche wie die Welt, nur an einem besseren Ort. Die biblische Tatsache ist, wahre sexuelle Intimität gibt es nicht außerhalb der Ehe. Kommt ihr mit? Wahre sexuelle Intimität gibt es nicht außerhalb der Ehe. Es gibt nur das entstellte, deformierte, verkümmerte, verdrehte Zerrbild davon. Der Unterschied ist der Unterschied zwischen Licht und Finsternis, oder zwischen Sex als Gabe Gottes und Sex als Götze. Das ist der Unterschied. Und Randy Alcorn schreibt auf dem Cover des Konferenzbuches, die Sexualität ist eine wunderbare Gabe Gottes, aber als Götze ist sie schrecklich, brutal und fügt grenzenloses Elend zu. Und ich denke, wahrscheinlich haben wir alle genug Erfahrung gemacht, um zu wissen, das stimmt. Als Gabe Gottes wunderbar, als Götze schrecklich, brutal und elend hinzufügend. Also kommen wir gleich dann weg von diesem falschen Denken. Es geht nicht nur darum, den Ort zu wechseln und dann im erlaubten Ehegarten genau das zu tun, was die Welt im verbotenen Spielgarten tut. Nein, wir wollen die Sexualität oder genauer gesagt die eheliche innige Liebe, das einander erkennen, die eheliche Gemeinschaft praktizieren, innerlich und äußerlich im Blick auf die körperlichen Handlungen und im Blick auf den inneren Menschen und seine innere Handlungen. Und damit werden wir das zunehmend kennenlernen, was die Welt überhaupt nicht kennt und nie mit Unzucht, Ehebruch und Hurerei kennenlernen kann. Wahre sexuelle Intimität. Wir wollen die Sexualität oder genauer gesagt eheliche innige Liebe einander erkennen, eheliche Gemeinschaft praktizieren, innerlich und äußerlich, im Blick auf körperliche Handlungen und im Blick auf den inneren Menschen und seine inneren Handlungen. Und somit werden wir zunehmend das kennenlernen, was die Welt überhaupt nicht kennt und mit seiner Unzucht, Ehebruch und Hurerei nie kennenlernen kann. Wahre sexuelle Intimität. Also, die Bibel packt dieses Thema an, wie so oft, indem sie unsere sexuelle Identität als zentral und bestimmend erklärt. Der Schlüssel, laut der Bibel, zu einer ehelichen Intimität zur Ehre Gottes, hat mit unserem Wesen als Mann und Frau zu tun. Diese Identität als Mann und als Frau zu verstehen und unsere von Gott gegebenen Rollen zu übernehmen und sie auszuleben, das ist der Ansatz der Bibel, wenn sie über eheliche Intimität redet. Das soll uns wirklich überraschen. Denn es ist so anders, als wie wir über die Dynamik zwischen Mann und Frau denken, typischerweise denken. Wir denken oft in Kategorien einander. Ihr sollt, wir sollen. Jeder eigentlich das Gleiche tun. Und vielleicht sogar begreifen wir, wenn es um die Sexualität geht, dass das einander erkennen im biblischen Sinne doch unterschiedlich ist für Männer und für Frauen. Wir sind in unserer Sexualität doch sehr verschieden. Wir denken und verhalten uns und erleben einander ganz unterschiedlich. Und da brauchen wir in dieser Unterschiedlichkeit mehr als nur wir beide sollen oder sei nett zueinander, sei zärtlich miteinander, sei gewinnend miteinander. Gott gibt uns auch in diesem Sinne der Schlüssel in unsere unterschiedlichen Identität als Mann und als Frau. Es ist, also die Bibel ist hier so anders als die Gesellschaft. Oftmals, also sogar einige gute Bücher über Ehe, die ich gelesen habe, gehen eigentlich nicht darauf ein, auf die Männer auf ihre Seite und die Frauen auf ihre Seite. Und schlage ich die Bibel auf und erwarte eigentlich vielleicht innerlich, ja, und wo sind die einander? Einander, einander, einander in der Ehe. Und es gibt genug natürlich einander Stellen in der Bibel, aber die sind in der Regel, sprechen die über die Gemeinde, nicht über die Ehe. Ja, in erster Linie. Wenn Gott über die Ehe spricht oder über die eheliche Gemeinschaft, spricht er den Mann als Mann an und der Frau als Frau an. Wow. Und somit gibt Gott uns einen Schlüssel zu der ehelichen Intimität in unsere unterschiedliche Identität als Mann und Frau. Absolut zentral für die eheliche Gemeinschaft, denn es geht in der sexuellen Gemeinschaft um Christus und die Gemeinde. Da die Ehe ein Bild von Christus und die Gemeinde ist, ist sogar und vielleicht sogar besonders die Sexualität ein Bild für das Verhältnis zwischen Christus und der Gemeinde. Die eheliche Sexualität widerspiegelt die leidenschaftliche und innige Liebe Christi für seine Braut. Und die leidenschaftliche und innige Liebe der Braut für Christus. Wow. Und da dürfen wir nicht überrascht sein, denn die Bibel redet immer und immer und immer wieder so. Ich habe einige der klarsten Stellen zusammengetragen. Wir können gleich Hesekiel 16 aufschlagen. Diese Stellen werden wir gemeinsam anschauen und unseren Gott besser kennenlernen. Immer und immer und immer wieder redet der Herr in sexuellen Kategorien und Begriffen über seine Ehe mit der Gemeinde. Hesekiel 16, Vers 6 bis 15. Ich aber ging an dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, als du so in deinem Blut dalagst, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, als du so in deinem Blut dalagst. Du sollst leben und heranwachsen. Wie ein Gewächs auf dem Felde machte ich dich. Und du wuchstest heran und wurdest groß und schön. Deine Brüste wuchsen und du bekamst lange Haare, aber du warst noch nackt und bloß. Und wer hier ganz sensibel ist, der merkt, dass es hier vielleicht um die Sexualität geht. Ich ging an dir vorüber und sah dich an und siehe, es war die Zeit, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße. Und ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der Herr, dass du solltest mein sein. Und ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Öl und kleidete dich mit bunten Kleidern und zog dir Schuhe von feinem Leder an. Ich gab dir einen Kopfbund aus kostbarer Leinwand und hüllte dich in seidene Schleier und schmückte dich mit Kleinoden und legte dir Spangen an deine Arme und eine Kette um deinen Hals und gab dir einen Ring an deine Nase und Ohrringe an deinen Ohren und eine schöne Krone auf deinen Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und gekleidet mit kostbarer Leinwand, Seide und bunten Kleidern. Du aßest feinstes Mehl, Honig und Öl und wurdest überaus schön und kamst zu königlichen Ehren. Und dein Ruhm erscholl unter den Völkern deiner Schönheit wegen, die vollkommen war durch den Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott der Herr. Aber du verließest dich auf deine Schönheit. Und weil du so gerühmt wurdest, triebst du Hurerei und botest dich jedem an, der vorüberging und warst ihm zu Willen. Ist es nicht so, meine liebe Geschwister, dass diese Stelle von sexueller Liebe trieft? Gott wirbt um seine Braut und nicht einfach, damit sie tiefe Gespräche miteinander haben können. Er hat ein sexuelles Interesse an sie. Ihre Brüste wuchsen, schreibt er, das merkt er. Er macht sie schön und attraktiv und begehrenswert. Das Bild hier ist unverschämt sexuell. Und wer das noch anzweifelt, muss nur die Verse 23 bis 25 lesen. Hier geht's richtig dann krass zur Sache. Nach all diesen deinen Übeltaten, oh weh, weh dir, spricht Gott der Herr, bautest du dir einen Hurenaltar und machtest dir ein Lager drauf an allen Plätzen. An jeder Straßenecke bautest du dein Hurenlager und machtest deine Schönheit zum Abscheu. Du spreiztest deine Beine für alle, die vorübergingen und triebst viel Hurerei. Also Gott redet hier so offen, weil er empört ist, dass das, was ihm gehört als Ehemann und ohne Scham als Ausdruck der Liebe gelebt werden soll, billig und frech und tierisch allen anderen verschenkt wird, und zwar schlimmer als eine Hure es machen würde. Also überhaupt sehen wir hier, wie wichtig Gott die sexuelle Intimität mit seiner Braut ist. Die Intimität, die durch die sexuelle Gemeinschaft in der Ehe widerspiegelt wird. Das heißt, die sexuelle Gemeinschaft ist auch nur ein Schatten von der intimen Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und die Wichtigkeit dessen wird in der Schrift mehr als deutlich, weil eins der zentralen Bilder für die geistliche Untreue ist die Hurerei. Nicht Verrat, nicht Verlassenheit, nicht Gott nicht verstehen, nicht Gemeinschaft mit ihm nicht pflegen, nicht ihn ignorieren oder nicht mit ihm sprechen, sondern Hurerei. Immer und immer wieder betont Gott, wie Israel seine treulose Ehefrau war, und zwar treulos in der Sexualität. Also lies mal Jeremia 2, Jeremia 3, Jeremia 13. Immer wieder kommt es hier, das Bild für geistliche Sünde oder geistliche Untreue ist sexuell. Aber wir lernen etwas über Gott, nicht nur dadurch, dass er unsere Sünde als Ehebruch versteht, sondern auch, wie er die Wiederherstellung als sexuelles Umwerben, als ein sie wieder sexuell gewinnen und das trotz ihrer Untreue, sich wieder sexuell zu verschenken. Das ist erstaunlich. Also Gott redet hier oder redet in seinem Wort, dass wenn seine Braut sexuell untreu ist, er sie wieder gewinnt, um sich ihr sexuell wieder zu verschenken. Wundervoll. Die beste Stelle dafür ist diese hier in Hosea 2. Da könnt ihr das wieder aufschlagen. Hosea wurde geboten von Gott, eine Hure zu heiraten. Warum? Weil Gott sagt, wenn du eine Hure heiratest, dann wirst du wissen, wie es mir in der Beziehung mit Israel ergeht. Hosea 2, Vers 4, spricht er die Kinder an. Fordert von eurer Mutter, sie ist ja nicht meine Frau, und ich bin nicht ihr Mann, dass sie die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Angesicht wegtue und die Zeichen ihrer Ehebrecherei zwischen ihren Brüsten, damit ich sie nicht nackt ausziehe und hinstelle, wie sie war, als sie geboren wurde. Und ich sie nicht mache wie eine Wüste und wie ein dürres Land und sie nicht vor Durst sterben lasse. Und ich will mich ihrer Kinder nicht erbarmen, denn sie sind Hurenkinder. Ihre Mutter ist eine Hure, und die sie getragen hat, treibt es schändlich und spricht, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Drum siehe, ich will ihr den Weg mit Dornen versperren und eine Mauer ziehen, dass sie ihren Pfad nicht finden soll. Und wenn sie ihren Liebhabern nachläuft und sie nicht einholen kann, und wenn sie nach ihnen sucht und sie nicht finden kann, so wird sie sagen, ich will wieder zu meinem früheren Mann gehen. Damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, das sie dem Baal zu Ehren gebracht haben. Darum will ich mein Korn und mein Wein mir wieder nehmen zu seiner Zeit und meine Wolle und mein Flachs ihr entreißen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Dann will ich ihre Scham aufdecken vor den Augen ihrer Liebhaber und niemand soll sie aus meiner Hand erretten. Also auch in seinem Zorn zeigt Gott seine Liebe. Er will seine Braut nicht einfach töten oder steinigen oder sie von sich stoßen. Er will es ihr schwer machen, den Weg der Sünde zu gehen, damit sie merkt, dass es ihr mit ihm besser war. Dann will er wieder um sie werben. Das ist erstaunlich. Also sie ist die Untreue und jetzt kommt er und wirbt wieder um sie. In diese Situation, in der sie die Schuldige ist, die Ehebrecherische, übernimmt er die Initiative, um sie wieder zu gewinnen. Das ist diese zweite Stelle hier ab Vers 16. Drum siehe. Also wir haben gerade eben die ganze Züchtigung, die ganze Zorn Gott, wie er sie korrigiert, wie er empört ist, dass sie von ihm gegangen ist, wie er sie wieder gewinnen will, es ihr schwer machen will, den Weg zu gehen. Und jetzt kommt das Positive. Drum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Manchmal haben wir vielleicht eine Scheibe vor dem Kopf, dass wir nicht hören, was die Bibel sagt. Wie würdest du reagieren, wenn dein Sohn sagen würde, ich will sie locken und in die Wüste führen? Was willst du in der Wüste machen? Und freundlich mit dir reden. Da würden wir Töne hören, die wir hier wahrscheinlich auch hören sollen. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Als dann, spricht der Herr, wirst du mich nennen, mein Mann, und nicht mehr mein Baal, mein Herr. Denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, dass man ihren Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen mit den Tieren auf dem Felde, mit den Vögeln unter dem Himmel, mit dem Gewürm des Erdbodens und will Bogenschwert und Rüstung im Lande zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will sie schützen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Treue. In Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit, ja in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Also die Bibel will nicht in allzu große Detail gehen, denn sie übt eine gewisse Zurückhaltung, wenn sie über eheliche Liebe redet. Aber wir sollen verstehen, was Gott sagt. Er will sie locken. Er führt sie in die Wüste, wo sie beide für sich alleine sind. Er will sich mit ihr verloben in alle Ewigkeit und wir sollen den Herrn erkennen. Ist die Parallele zu 1. Mose 2 nicht deutlich? Gott wird seine Frau erkennen, beziehungsweise sie wird ihn erkennen. Auch die eheliche sexuelle Intimität ist hier gemeint, aber doch, das ist nur ein Schatten der tiefen und ewigen Realität. Und es soll und muss unser Bestreben sein, die Wahrheit dieser Realität in unsere ehelichen Sexualität auszuleben, zu verkündigen, auch uns selbst zu verkündigen, zu begreifen, zu sehen, zu verstehen, wahrzunehmen, zu lernen. Ob verheiratet oder ledig. Ledige machen dies auch, denn in der Keuschheit wird auch auf sexueller Ebene die Beziehung mit Gott widerspiegelt. Mehr darüber später. Eine letzte Stelle, die hier dieses Schattenhafte an der Sexualität unterstreicht, ist 1. Korinther 6. Paulus Paulus beschreibt, warum er dagegen ist oder warum Gott dagegen ist, dass sexuelle Gemeinschaft mit einer Hure gesucht wird. Da kommt aber ein erstaunlicher Satz drin vor. Wisst ihr nicht, sagt er, wer sich an eine Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr. Wahrscheinlich meint er hier in einem gewissen Sinne, nicht, dass jeder komplett ein Fleisch ist mit jedem, mit dem er geschlafen hat oder intime Gemeinschaft gehabt hat. Die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Ich deute das dann so, in einer abgeschwächten Form trifft das auch für allerlei Sexualität oder ausgelebte Gemeinschaft zu. Und jetzt kommt aber dieser Satz. Zwei werden ein Fleisch sein, aber wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Gleiche Dynamik, zusammenkommen und eins werden. Und er sagt, ja, in der Ehe werden wir ein Fleisch, aber in der Beziehung mit Gott ein Geist. Also die Einheit, ein Fleisch werden, ist ein Schatten für diese Realität, ein Geist werden. Ist das nicht deutlich? Sexuelle Gemeinschaft, wie diese sexuelle Gemeinschaft zu einer intimen Einigung auf körperlichem Niveau führt, will Gott diese Intimität mit uns geistlich erfüllen oder realisieren. Wer sich dem Herrn anhängt, oder wer dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Ja, was lehren uns jetzt diese Stellen? Fassen wir das zusammen. Erstens, es ist eindeutig, Gottes Liebe für uns ist eine leidenschaftliche Liebe, wie die sexuelle Liebe leidenschaftlich ist. Wir sind bis jetzt nicht auf Hohelied eingegangen, aber diese Stelle ist eindeutig auf die Beziehung zwischen uns und Gott anzuwenden. Fußnote, natürlich ist das Hohelied nicht durch eine künstliche, allegorische Auslegung über die Beziehung zwischen Christus und die Gemeinde. Also die zwei Brüste der Frau sind nicht das Alte und Neue Testament, sondern das sind ihre Brüste. Aber diese eheliche Intimität, wovon die Rede ist in Hohelied, ist ein Teil der Ehe und die Ehe selbst ist ein Bild der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und darum, Hohelied natürlich, selbstverständlich, redet über die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Gott vermittelt in diesen Stellen, in Hohelied vor allem, deutlich, dass er Freude an seiner Braut hat, dass er zu ihr gezogen ist, dass er sie attraktiv findet. Nicht wegen ihrer eigenen Schönheit, als ob irgendwie wir uns brüsten können mit etwas, sondern wegen dem, was er in ihr setzte und wie er sie schmückte. Das ist ganz deutlich in der Ezekiel-Stelle. Was macht sie schön? Durch den Schmuck, den ich ihr angelegt hat. Aber er fand sie schön, attraktiv, reizend, dürfen wir das sagen, anziehend. Also die Beziehung, Gott stellt die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde nicht wie einfach ein schönes Essen, das wir genießen, oder ein Gemeinschaftsabend, oder ein Kaffee und Kuchen. Also das sind alles auch Genussbilder oder Momente. Aber so, nein, das ist eher wie eheliche Intimität. Ja, aber Herr, das ist dann sehr leidenschaftlich und offen und intim und sehr privat. Und, ja. Also, Gottes Liebe zu uns ist leidenschaftlich. Gottes Liebe wirbt auch um uns. Es ist eindeutig, die Liebe Gottes ist eine umwerbende Liebe, selbst wenn wir unglaublich untreu und schuldig sind. Sie wirbt um uns, sie ist privat, sie ist gewinnend, sie ist geduldig. Sie ist bereit, die innige Gemeinschaft wiederherzustellen, und zwar aus eigener Initiative, trotz unserer Untreue. Ja, die Liebe Gottes ist auch innig und intim. Sexuelle Gemeinschaft wäre sonst das falsche Bild dafür, wenn Gott sagt, seine Beziehung zu uns ist wie einander zu erkennen im biblischen Sinne. Oh Herr, das ist aber sehr intim und sehr innig. Ja, genau. Also die Sachen, die Gott hier auch in unserem Leben geschaffen hat, die hat er natürlich als Schatten kreiert. Oder? Warum? Gott hat nicht gesagt, oh ja, ich mache hier eine Ehe, Vater und Mutter und Kinder. Und ja, Moment, jetzt fällt mir was ein. Da könnte ich mich Vater nennen, weil das, was ich hier geschaffen habe, ich gleiche dem ein bisschen. Es ist genau umgekehrt. Er ist unser Vater und dann überlegt er, wie er die Familie schafft, dass das Vatersein das widerspiegelt, was er selber ist. Jetzt müssen wir das vorstellen, dass er die eheliche Intimität geschaffen hat als Bild für seine Beziehung zu uns. Und wie wir die eheliche Intimität kennen und erfahren, das ist, wie Gott die Beziehung mit uns darstellt. Die Liebe Gottes fördert, verkündigt zuerst und fördert die Einheit. Er wird eins mit uns. Ein Geist statt nur ein Leib. Ein Geist mit uns, das passiert in unserer Ehe nicht. Die Einheit, die wir erleben, ist ein Fleischsein. Und das hat seine Widerspiegelung mit der Zeit im inneren Leben. Die zwei gleichen einander dann, die haben die gleiche Denkweise zum Teil dann. Aber die Grunddynamik ist nicht ein Geist werden in der Ehe. Die Grunddynamik ist ein Fleisch, aber Gott sagt, nein, ein Geist. Nun, was heißt das für uns konkret? Manchmal wird gesagt, Christen sollten den besten Sex haben. Das greift aber zu kurz. Darf ich es so sagen, wie Gott das meint? Nur Christen können den besten Sex haben. Können den wirklich guten Sex haben, denn wie Gott uns geschaffen hat als Christen, haben wir das, was es braucht, um den besten Sex zu haben. Zum Beispiel, geben ist seliger als nehmen, auch in der Sexualität. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren, auch in der Sexualität. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten, auch in der Sexualität. Nur Christen können den besten, den wirklich guten Sex haben, denn es geht im Sex, oder besser in der ehelichen Intimität, es geht nicht um eine körperliche Lustbefriedigung, sondern wir dürfen durch die eheliche Intimität die innige, leidenschaftliche Liebe zwischen Christus und seiner Braut zunehmend kennen, schätzen, lernen. Christliche Ehepartner sind sogar verpflichtet, den besten Sex zu haben, denn wir sind verpflichtet, diese leidenschaftliche, einheitsfördernde, innige, umwerbende Liebe Christi für seine Braut zu widerspiegeln. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir öffentlich von dem erzählen, was privat ist, aber es bedeutet, dass die öffentliche Wirkung der privaten Einigung, der Herzlichkeit, der gesunden Eifersucht, das Umwerbende, dass das sichtbar wird. Und jetzt vielleicht versteht ihr besser, warum ich am Anfang sagte, dass wir nicht denken dürfen, dass es nur hier um eine Ortsverschiebung geht. Wir streben es nicht an, dass Sex, wie ihn die Welt versteht, in die Ehe gebracht wird. Vielmehr dürfen wir das erkennen, was die Welt eigentlich gar nicht versteht. Was Sex ist und was er soll. Weil sie das nicht versteht, missbraucht sie Sex. Sie sehen in Sex eigentlich nur eine Lustbefriedigung. Womöglich gegenseitig. Primär aber im Blick auf sich selbst. Und das dient dem Genuss oder vielleicht der menschlichen Liebe. Wir sehen in ehelicher Intimität leidenschaftliche Liebe, Hingabe, Dienen, Einheit, Erkennen, Umwerben, selbst mitten in Fehlern, das der Verkündigung dient. Der Verkündigung der leidenschaftliche, intime, Einheit fördernde Liebe Christi. Unsere eheliche Gemeinschaft ist ein Ort, Christus zu widerspiegeln und die ewige Realität zu feiern, kennenzulernen, schätzen zu lernen. So, was heißt das jetzt für uns konkret? Ich spreche hier kurz zu den Männern und dann kommt Simon für die Frauen. Mann, übernimm deine Verantwortung. Christus ist unser Vorbild und Leitlinie. Die Dynamik kann man an der Stelle, wo es am meisten unterrichtet wird, in Epheser 5 ablesen. Was ist die Initiative oder die Verantwortung, die die Männer übernehmen müssen? Unsere Rolle wird im Blick auf ihre Not definiert. Was ist unsere Rolle in Epheser 5? Sie zu reinigen. Dass sie ohne Flecken und Runzel und so ohne etwas ist und dergleichen ist. Das ist unsere Aufgabe und das wird natürlich Flecken und Runzel, Putzarbeit wird wegen dem Dreck nötig, oder? Wenn das Kleid sauber ist, dann braucht es keine Putzarbeit. Aber wenn Gott sagt, ohne Flecken und ohne Runzeln, dann muss das Kleid gebügelt werden oder das Hemd oder was auch immer es ist. Dann muss es gewaschen werden. Also selbst wenn, vielleicht sogar vor allem wenn unsere Frauen nicht das tun, was sie sollen, ist unsere Verantwortung gefragt. Wenn sie in Not sind, wenn sie Flecken und Runzeln und Schmutz haben, ist es unsere Aufgabe, sie mit dem Wasserbad des Wortes zu reinigen. Und merke diesbezüglich, was Gott nicht in den alten anderen Stellen getan hat. Er hat nie sich von seiner Frau zurückgezogen und gewartet, bis sie wiederkommt. Endlich kehrst du dann um und irgendwann kommst du zurück. Nein, selbst wo er sich scheiden ließ, wo er sie abgestoßen hat, griff er dann in ihr Leben ein, um sie zu erziehen oder zu züchtigen, damit sie wieder zu ihnen kehren würde. Damit er sie wieder gewinne. Er hat sie nicht losgelassen. Und dann warb er um sie, er übernahm die Initiative, um sie zu gewinnen. Das ist eine besondere Verantwortung. Natürlich haben wir auch eine Verantwortung, uns an unsere Frauen zu erfreuen, wie das Paar im Hohelied. C.J. Mahaney in dem Konferenzbuch geht sehr praktisch darauf ein, in seinem Kapitel über eheliche Sexualität für Männer. Diese Verantwortung haben wir auch. Aber in Hosea und Hesekiel sieht man vielleicht unsere männliche Verantwortung etwas deutlicher. Also diese Intimität fördern, das ist eine Dynamik, die uns beide angeht, wie man es in dem Paar in Hohelied sieht, aber wir gehen voran mit gutem Vorbild. Wir packen Probleme an. Wir Männer übernehmen die Verantwortung auch für das Wachstum in der Sexualität. Wenn du sagst, unsere Sexualität widerspiegelt nicht diese Leidenschaft zwischen Christus und die Gemeinde, ja, wer soll da anpacken? Männer, da sind wir dran. Ja, aber meine Frau. Ja, dann ist es deine Aufgabe. Waschen, bügeln, damit eure Ehe Christus widerspiegelt. Und das heißt natürlich dann auch, diese dritte Dynamik, sie locken, um sie werben, sie schützen. Ich nehme die Begriffe hier aus, Hosea 2, in Gnade, in Gerechtigkeit, und Herzlichkeit fasse ich dann zusammen. Ich will sie mit mir verloben in alle Ewigkeit, in Gnade, Barmherzigkeit und Treue. Und sie wird, oder du wirst den Herrn erkennen. Da gibt es noch eine Sache hier zu sagen, dass das Gleiche auch die Dynamik in der Ehelosigkeit ist. Weil auch als Ehelose die Intimität der eigentliche Ehe in Keuschheit und Reinheit verkündigt wird. Ein Eheloser, der sich enthält, wie ein Verheirateter auf der Reise, bei Ehelose geht einfach die Reise etwas länger, aber die Dynamik ist gleich. Wenn ich im November einige Woche in der Ukraine sein werde, dann entziehe ich mich andere Frauen, weil ich verheiratet bin. Und ich kann nicht sagen, ja, aber sie zu Hause, weit weg. Diese Reinheit verkündigt auch die Reinheit der Ehe oder die verkündigt auch die Intimität der Ehe. Und ich habe hier so das Wort eigentliche in Klammern. Also die eigentliche Ehe wird besonders und noch klarer in der Ehelosigkeit dargestellt als in der Ehe. Weil die Ehelosen sagen, ja, wir überspringen den Schatten und gehen gleich zur Realität in unsere Beziehung mit dem Herrn. Also, soweit für die Männer. Simone, jetzt für die Frauen.